Guten Morgen, schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Ich möchte euch eingangs kurz als Einstieg erzählen, was wir am Freitag in der Jugend gemacht haben. Ich weiß auch nicht, warum ich da noch dabei sein darf, aber an dem Abend war es ein Vorrecht, dabei sein zu dürfen. Was wir als Jugendgruppe gemacht haben, war ein Drei-Gänge-Menü. Wir haben richtig geschlemmt, also nicht in Masse, sondern in Qualität. Es war einfach vom Feinsten. Was wir gemacht haben, was wir gegessen hatten, war ein leckeres Drei-Gänge-Menü mit anschließendem Cocktail. Wir haben angefangen mit, ich glaube, das heißt Antipasti, heißt es so? So ein bisschen mit gebratenen Pilzen und Pflaumen im Speckmantel und Brotaufstrich auf Baguette und Tomate Mozzarella und Melone, wie heißt es? Melone mit Schinken, kennt ihr das? Also wer immer da drauf gekommen ist, das passt eigentlich gar nicht zusammen, aber das schmeckt. Und so haben wir gegessen und dann haben wir den Hauptgang genossen. Was war das? Das so Hackfleischbällchen mit Schafskäsefüllung und Kartoffel, wie heißt das, Schnitten? Würfel, Ofenkartoffeln mit Gemüse, Paprika, Karotten und dann ein Fruchtsorbet als Nachtisch mit Erdbeer-Rhabarbersoße, ein paar Nüsse dabei und ein Cocktail mit allem, was an Säften gelb ist. Mango, Maracuja, Pfirsich, Orange, Zitrone und ein Schuss Grenadine. Und das Faszinierende an der Geschichte war, was wir verstanden hatten, war, für ein gutes Menü braucht es mehr als zwei Zutaten. Und was wir auch verstanden hatten, viele Köche verderben nicht zwangsläufig den Brei, wenn sie wissen, was sie tun. Was wir gemacht haben, war, dass die Jugendgruppe, wie wir Kleingruppen haben für die Älteren, haben die Jugend Live-Teams, wo sie sich in kleineren Gruppen treffen, regelmäßig einmal die Woche, um einfach auszutauschen, am Leben teilzunehmen, füreinander zu beten. Und wir haben es aufgeteilt, jedes Live-Team war für einen Gang verantwortlich. So, ich war der Tester mit allen anderen zusammen. Aber die Live-Teams, das eine hat die Vorspeise gemacht, das andere hat den Hauptgang gemacht und das dritte hat den Nachtisch und den Cocktail vorbereitet. Und in diesem Team wiederum war es wieder aufgeteilt. Die haben auch nicht alle dasselbe gemacht. Der eine hat, wie soll ich sagen, nur Pilze angebraten. Der andere hat nur Karotten und Kartoffeln geschält. Der dritte hat nur Säfte ineinander gemixt und geschüttet. Der dritte hat aufgepasst, dass die Kartoffeln im Ofen, der vierte hat aufgepasst, dass die Kartoffeln im Ofen nicht anbrennen. Und so hatte jeder eigentlich eine kleine Aufgabe. Niemand war für das ganze Menü verantwortlich, niemand war überfordert, niemand musste zu viel tun, jeder tat das, was er konnte. Ganz vieles wurde zusammengebracht, Salz, Pfeffer, Thymian, Knoblauch und was ist an Gewürzen, an Sachen, die man gar nicht sieht, die da alle drinstecken. Und am Ende, nachdem wir alles richtig zusammen gemixt hatten, die verschiedenen Bausteine, die verschiedenen Zutaten und Gewürze, jedes Feines mit eingebracht hat, der andere den Tisch gedeckt, haben wir ein köstliches Drei-Gänge-Menü mit Cocktails genossen. Ich finde es interessant, dass Gott irgendwie scheinbar Freude hatte, Menschen so zu kreieren, dass keiner alleine alles kann. Keine Ahnung warum. Also Gott in seiner Perfektion, in seiner Größe, hatte Freude daran, wie soll ich sagen, dich unvollkommen zu machen. Also auf die eine Art und Weise perfekt, du bist ein Original, du bist richtig, du bist so gewollt, da ist alles perfekt, da ist alles Qualitätsstufe überragend, aber du bist nicht vollkommen im Sinne von, dass du niemand anderen brauchst, weil du alles selber kannst. Niemand von uns sollte sich die Haare selber schneiden. Manche machen das, tu es nicht. Es sei denn, die sind schon sehr, sehr, sehr kurz und da kann immer viel schief gehen. Die wenigsten von uns können sich den Rücken selber massieren. Hast du mal das überlegt? Was Primitives, so was Einfaches wie den Rücken massieren, aber so angenehm. Wieso hat Gott dich und mich nicht so konstruiert, dass jeder von uns seinen Rücken selber massieren kann? Wir können nicht alleine Kinder kriegen, wir können... Niemand kann alles. Gott hat jeden Menschen perfekt gemacht, aber niemand vollkommen im Sinne von davon, dass er niemand anderes braucht. Gott hat jeden Menschen perfekt gemacht und doch so, dass er Ergänzung braucht. Als Gott Adam ganz am Anfang geschaffen hatte, sagte er, das war sehr gut. Da hat nichts gefehlt. Es war kein Betriebsunfall, da ist nichts schiefgegangen. Bei Adam war alles perfekt. Und trotzdem lesen wir, dass Adam nicht vollkommen war im Sinne von ohne Ergänzung funktionsfähig. Der brauchte eine Eva, obwohl er perfekt war. Manche Männer denken, sie könnten alles alleine, aber du bist nicht dafür geschaffen, alles alleine können zu sollen. Gott wollte das gar nicht. Das macht nicht glücklich, das macht eher krank, wenn Menschen denken, sie können alles alleine und sie brauchen niemanden, sie stehen über allem. Gott hat jeden Menschen so angelegt, dass er Ergänzung und Hilfe braucht. Und es ist was Schönes zu erleben, dass jemand dir hilft, dich unterstützt, etwas zu erreichen. Als Gott Gemeinde erfunden hat, hat es wie gemacht? So, dass es keiner alleine kann. Du alleine bist keine Kirche. Du kannst alleine an Gott glauben. Du kannst alleine beten, du kannst alleine die Bibel lesen, du kannst alleine christliche Werte leben, du kannst alleine dir über Gott Gedanken machen, du kannst vieles alleine, aber was du nicht kannst, alleine Gemeinde sein. Du kannst nicht alleine Kirche sein. Gott hat sich festgelegt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott wollte, dass Menschen, auch wenn sie unterschiedlich sind, ich glaube, Gott wusste, dass unterschiedliche Menschen manchmal unterschiedliche Probleme hervorrufen, die wir nicht hätten, wenn wir alleine wären. Aber weil Gott Humor hat, mutet Gott dir das zu, mit anderen Menschen zusammenkommen zu müssen, um Gemeinde sein zu können. Und da entstehen Probleme, die du nicht hättest, wenn du alleine wärst. Aber da entsteht auch ganz viel Freude und ganz viel Hoffnung und ganz viel Unterstützung, die du nie erfahren würdest, wenn du alleine wärst. Paulus, in einem seiner Briefe an die Korinther, vergleicht Kirche, vergleicht Gemeinde mit einem Körper, mit einem Leib. Er sagt, der Kopf, das Haupt ist Jesus. Also da kommt keiner ran, muss sich keiner denken, ich bin der Chef. Gott ist der Chef von Kirche, Gott ist der Chef von Gemeinde. Er steht über allem, er gibt die Richtung vor, er hält alles zusammen. Aber darunter gibt es ganz viel Verschiedenes. Da gibt es, also wenn wir jetzt in die Biologie reingehen, da gibt es irgendwie eine Lunge, da gibt es ein Herz, da gibt es Organe, die sehen wir gar nicht. Da gibt es einen Blinddarm, den wir nicht brauchen, wo wir denken, wir brauchen ihn nicht. Gott hat ihn trotzdem geschaffen. Auch das ist vielleicht ein Bild auf Gemeinde. So, aber grundsätzlich braucht Gott jeden. Grundsätzlich braucht Gott jeden. Manche sind sichtbar, andere sind weniger sichtbar. Und manchmal, wenn die Nase läuft, ist sie ziemlich anstrengend, stimmt's? Aber niemand, der Schnupfen hat, wünscht sich, keine Nase zu haben, weil er weiß, wie schön es ist, wenn du einen herrlichen Duft riechst und ein schönes Parfüm, leckeres Essen und ein Fleisch, das auf dem Grill liegt, dahin brutzelt. Und du kannst riechen, wie schön ist, wie schlimm wäre das, wenn du es nicht riechen könntest. Wenn du es einfach nur sehen würdest. Und du würdest essen und es würde dich ernähren, aber du könntest nicht riechen. Du könntest nicht schmecken, weil deine Zunge nicht funktioniert. Du könntest vielleicht sprechen, aber Gott hat so viele Dinge in dich reingelegt. Gott hätte dich auch schwarz-weiß sehend machen können. Manche Leute sind farbenblind, die wissen vielleicht so ein bisschen, wie das ist. Wir, die wir alle Farben sehen, wie schön ist es, alle Farben sehen zu können. Wie cool, dass Gott nicht nur eine Farbe erfunden hat. Wenn du in die Natur rausschaust, die Pflanzen anschaust, jetzt wenn alles blüht. Gott hat sich so viel Gedanken gemacht und es braucht unterschiedliche Organe, unterschiedliche Sinne, um all das wahrnehmen zu können, was Gott geschaffen hat. Und Paulus nimmt dieses Bild und sagt, Gemeinde ist genauso. Gott hätte Gemeinde schwarz-weiß erschaffen können. Gott hätte Gemeinde ohne Nase und viel einfacher. Gott hätte irgendwie auch so einen Zellklumpen erschaffen können, sondern das ist Gemeinde. Hat aber nicht gewollt. Gott wollte, dass Gemeinde wie ein Körper ist, ganz bunt. Mit einem großen Zehen und mit einer Lunge und mit einem Herzen und mit Ohren und mit Tasten und Fühlsinnen und all diese mit Haare und ohne Haare und wie unterschiedliche Gemeinden es gibt. Aber Gott hat sich was dabei gedacht, dass Menschen zusammenkommen müssen, zusammenkommen sollen, um Gemeinde sein zu können. Wer schon mal an Heiligabend mit im Klösterle war, in unserem Heiligabend-Musical, das wir als Gemeinde die letzten 3-4 Jahre aufgeführt haben. Ich staune immer, wie viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Gaben zusammenkommen, damit das Musical so wird, wie es wird. Ich denke mir immer, keiner könnte das alleine. Keiner kann Schauspielern singen, dekorieren, die Technik aufbauen, begrüßen, predigen, moderieren, alles alleine. Aber wenn jeder das mitbringt, was er hat, und der eine kann nur singen und der andere tut nur dekorieren Und der andere baut nur die Technik auf und der dritte tut nur begrüßen. Und ein anderer macht die Flyer und nochmal ein anderer stellt die Plakate auf. Und am Ende kommen 400, 450 Menschen zusammen, erleben einen großartigen Heiligabend-Gottesdienst, spüren, wie Gott sich was bei gedacht hat, als Jesus Mensch wurde, weil er Menschen liebt. Menschen kommen mit Gott in Kontakt, die sonst nie einen Gottesdienst besuchen, das ganze Jahr. Warum? Weil Menschen sich entschieden haben, alle ihre Talente in einen Haufen, in einen Topf reinzuwerfen, einmal gut umzurühren und was Fantastisches zu machen, was keiner alleine bewerkstelligen könnte. Das ist Gemeinde. Brian Houston, Pastor der Hillsong-Gemeinde, der Hillsong-Bewegung, muss man fast schon sagen, sagt, Gemeinde wird nicht durch die Gaben und Talente weniger gebaut, sondern durch die Opfer von vielen. Weißt du, wer Hillsong kennt? Hillsong ist bekannt für Exzellenz, für hohe Qualität, für überragende Musik, für große Massen, für spezielle Gottesdienste. Und Brian Houston sagt, am Ende des Tages geht es nicht um die Superstars. Das ist das, was dieser Satz ausdrückt. Es geht nicht darum, dass ein paar wenige ein paar exorbitant coole Gaben haben und die machen das alleine. Er sagt, am Ende funktioniert Gemeinde, selbst Hillsong. Nur deswegen, weil ganz, ganz, ganz viele verschiedene Menschen kleine und große Opfer bringen, jeder an der Stelle, wo Gott ihn begabt hat. Und so, gleich hat Gott sich Gemeinde gedacht, dass es da keine Superstars gibt, keine Extravaganzen, sondern einfach viele Menschen, die Gott unterschiedlich begabt hat, die das zusammenbringen, was sie haben. Ich habe mal eine Vorbereitung kurz durchgezählt. Spannend zu sehen, wie viele Menschen mithelfen, dass ein Sonntagmorgen-Gottesdienst so ist, wie er ist. So wie wir ihn jetzt erleben. Weißt du, ob du das, musst du überlegen, so wenn du alles getroffen hast, wenn du reinläufst, wer da fleißig ist, vom Welcome-Team über Kaffee-Team, gibt es einen Pianisten, einen Bassist und einen Schlagzeuger und einen Tontechniker und einen Lichttechniker und einen Sänger und Kindergottesdienstmitarbeiter und Teenie-Mitarbeiter und dann wird ja noch geputzt unter der Woche und all die Menschen, 20, 25 Leute, helfen mit nur, um einen Gottesdienst zu ermöglichen, damit es so ist, wie es keiner von uns könnte das alleine. Und an ganz vielen Stellen empfinde ich, wie Gott ganz viel Humor hat und Menschen zusammenbringt, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also mit das Speziellste, was wir am Freitagabend gegessen hatten, fand ich, war getrocknete Pflaume im Speckmantel. Weißt du, wer das schon mal gegessen hat? Im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, die zwei Sachen zu kombinieren. Also ich mag Speck und ich mag Zwetschgenkuchen. Ich würde nie Zwetschgen trocknen, dass sie verhutzelt und alt aussehen und dann einen Speck in Öl baden, anbraten, um die süße Pflaume wickeln und mir dann einbilden, das würde lecker schmecken. Aber es tut's. Es tut's. Es schmeckt. Ihr müsst es probieren. Ich habe nur eines gegessen, weil ich einfach neugierig war, weil ich es nicht glauben konnte, dass das jemand erfindet. Und manchmal staunen wir am Sonntag, was für unterschiedliche Menschen Gott zusammenpuzzelt, um ein großartiges Bild zu entwerfen, das ihn ehrt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, das Buch Nehemia, wir sind ja gerade in der Predigtreihe, Nehemia, ein Leben als Leiter, dann entdecken wir, dass Nehemia, wie soll man sagen, eine enorme Aufgabe vor sich hatte. Was Nehemia machte, war, oder machen sollte, war, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Man geht von aus, die Stadtmauer wurde immer wieder mal erweitert. So ist nicht ganz einfach herauszufinden, in welchem Jahrhundert, in welcher Bauphase, welcher Abschnitt gebaut wurde. Aber die Fachleute gehen davon aus, dass die Mauer, die Nehemia wieder aufbaute, um Jerusalem herum, circa 3000 Meter lang war. Hört sich jetzt nicht gigantisch groß an. Ich habe festgestellt, unsere Nördlinger Mauer ist noch kleiner. Die ist 2,4, 2,6 Kilometer irgendwie lang. Also ein Tick länger wie Nördlingen. So, das können wir uns ganz gut vorstellen. Und diese Stadtmauer war zerstört, nicht mehr Existenz, in Schutt und Asche und musste von Grund auf wieder aufgebaut werden, an anderen Stellen repariert. Und wer weiß, wenn Baugewerbe unterwegs ist, manchmal ist Reparieren aufwendiger wie Neubauen. So, also irgendwo da dazwischen haben sie sich bewegt. Die Mauer war kaputt und sollte wiederhergestellt werden, 3 Kilometer lang. Ich stelle mir das dann immer so vor, wie viele LKW-Ladungen sind das wohl? Einfach mal Material. Wie lange ist so ein LKW? 10 Meter vielleicht? das einfach zu rechnen, ist 300 LKWs. Da kommen 300 LKWs an, die haben einfach nur Material dabei, Steine, Zement gab es noch nicht. Und hatten die, wir haben ja heute Pflastersteine, das ist ja alles genormt, das passt ja alles zusammen, das ist ja wie Lego für Erwachsene. Aber damals, die hatten irgendwie die Steine aus dem Steinbruch, die waren wild, die mussten bearbeitet werden, die mussten überhaupt zuerst mal besorgt werden, die mussten zusammengepuzzelt werden, das war eine Natursteinmauer, was die gebaut haben. Und jetzt kommt der Clou, nach 52 Tagen war die Mauer fertig. Ich denke mir, das ist gigantisch. Ohne Maschinen, ohne Gabelstapel, ohne Bagger, ohne Kran, einfach nur Manpower. Ein paar einfache Werkzeuge haben sie wahrscheinlich schon gehabt und dann Muskelkraft. Und ich meine, die erste Reihe ist ja noch einfach, da rollst du den Stein einfach hin. Aber wie bringst du den auf 4 Meter? Keine Ahnung, das ist eine andere Wissenschaft, wie die das gebaut haben. Aber ich fand es fantastisch, beeindruckend zu sehen, dass sie es geschafft haben, in 52 Tagen diese kaputte Mauer wiederherzustellen. Was war der Clou, was war der Trick, was war das Geheimnis von dem hier? Ganz einfach, Teamwork makes the dream work. Das ist Englisch. Versteht ihr das? Teamwork makes the dream work. Das funktioniert auf Deutsch nicht. Teamwork kennen wir. Teamwork macht den Traum wahr. Teamwork lässt den Traum wahr werden. Teamwork makes the dream work. Und es ist tatsächlich so, viele Dinge, die wir alleine nie zustande kriegen würden, können wir im Team zustande kriegen, wenn alle mithelfen. Das war das Geheimnis von Nehemiah, dass er die Mannschaft aufgeteilt hat, hatten wir letzten Sonntag schon ganz kurz angerissen. Und jeder hat einen Abschnitt gemacht und auf einmal wurde diese riesige Mauer, dieser Riesenberg überschaubar. Da ist es im ersten Vers, Kapitel 3, Eliashib, der hohe Priester, machte sich auf mit seinen Brüdern und den Priestern und sie bauten das Schaftor auf. Sie waren es, die es heiligten und seine Torflügel einsetzten und sie heiligten es bis zum Turm Mea, bis zum Turm Hananel, wahrscheinlich in die verschiedenen Richtungen. Das war ihr Abschnitt. Und neben ihnen bauten andere Männer, die Männer von Jericho. Und neben ihm baute Sakur, der Sohn des Imri. So geht das ganze Kapitel durch, wer neben wem baute. Und das war das Geheimnis von Nehemiah, dass keiner alleine baute, sondern alle miteinander, jeder für einen bestimmten Abschnitt mit einer Aufgabe verbunden war. Genauso wie bei uns, einer Tzatziki machte, einer Kartoffeln, einer die Pilze und einer die Cocktails. Und am Ende haben alle alles zusammengebracht und es war ein fantastisches Menü. So hat Nehemiah das Ding zusammengebaut. Einer baute neben dem anderen. Das ist so ein bisschen wie in der Viererkette im Fußball. Ich verstehe nicht viel von Fußball. Aber was ich verstanden habe, ist, dass in der Abwehr nicht so sehr die Qualität eines jeden Einzelspielers entscheidend ist, sondern das Zusammenspiel aller Vieren plus denen, die davor kommen. Ich habe schon mal Bilder, müsst ihr mal schauen, im Training, wenn die so mit Bändern rumlaufen, damit die Abstände einhalten. Und dann verschieben die über das ganze Feld und das Ziel ist, dass die Lücken nicht so groß sind. Und das Geheimnis ist nicht alleine, dass der überragend ist und der es nicht blickt, und der dem, sondern dass die Abstände einhalten, dass die Zonen eng machen. Und wer Bayern gegen Real gesehen hat, der hat gesehen, was passiert, wenn die Viererabwehrkette nicht da ist, wo sie sein sollte, weil sie im 16er eine Ecke einköpfen will. Und dann kommt ein Fehlpass und auf einmal ist das ganze Spielfeld scheunenweit offen. Da sind wir alle so ein bisschen gestorben, die wir für Bayern München waren. Oder haben wir hämisch gelacht für die, die nicht für Bayern München sind? Was war das Problem? Das Problem war nicht, dass die auf einmal nicht mehr gut waren. Das Problem war, dass die nicht auf ihrer Stelle waren, da wo sie hätten sein sollen. Die haben nichts falsch gemacht, weil in dem Moment hätten sie ein Tor schießen wollen. Und so, aber wir sehen, die Spieler waren gut. Das war nicht das Problem, aber sie waren nicht auf dem Posten, wo sie hätten sein sollen. Die allen anderen 90 Minuten hat es viel besser geklappt. Nur in dieser einen Sekunde waren ein paar Leute nicht da, wo sie sein sollten. Auf einmal ging das ganz schnell in 10 Sekunden über das ganze Spielfeld und der Ball ist drin. Du kannst nichts machen. Warum? Weil die Leute nicht auf ihrem Posten sind. Nehemiah hat verstanden, es geht nicht darum, irgendwo einen überragenden Maurer zu haben, der die Mauer baut, sondern ein Team zusammenzustellen, wo jeder an seinem Platz seinen Beitrag leistet. Machen da alle mit? Nein, das machen nie alle mit. Das finde ich mit die schwierigste Herausforderung in Gemeinde, dass nie alle mitmachen. Nehemiah 3, Vers 5 heißt es, und neben ihnen führten die von Tekoa Ausbesserungsarbeiten aus. Ihre Vornehmen aber beugten ihre Nacken nicht zur Arbeit für den Herrn. Es war auch nicht schon damals so, dass nie alle mitgemacht haben. Und irgendwie muss man da scheinbar mit leben. Hat Nehemia nicht abgehalten, alle anderen, die mitmachen wollten, einzuteilen. Und jetzt kommt, finde ich so faszinierend, wenn man das so ein bisschen durchliest, wo man normal drüber hinwegliest, zu sehen, wer alles mitgeholfen hat. In Kapitel 3, Vers 8 lesen wir daneben, besserte Uziel aus, der Sohn, Namen sind unrelevant, der Sohn des Hachaja von den Goldschmieden. Ich dachte mir, was macht der Goldschmied beim Mauerbau? Also ich stelle mir so einen Goldschmied so mit zarten Händen vor. So, der hat keine Schwielen, der hat keine Muckis, der ist zart beseitigt, der liebt das Detail, der hat vielleicht eine Lupe, der tickt ganz anders, da geht es um Mühe. Beim Mauerbau geht es um Zentimeter, da muss ein Kubikmeter bewegt werden, da geht es nicht so genau. Und neben dem, wie witzig, neben ihm besserte Hanania aus, der von den Salbenmischern. Also wenn du irgendwann mal in Jerusalem bist und eine schiefe Mauer siehst, wahrscheinlich war das die von denen. Da hat der Goldschmied neben dem Salbenmischer, also wahrscheinlich der Apotheker, zusammen eine Mauer gebaut. Konnten die das perfekt? Wahrscheinlich nicht. Aber die ließen sich mit einspannen mit dem, was Gott ihnen gab und taten ihren Teil dazu bei, dass die Mauer auch an der Stelle geschlossen werden konnte. Und wenn sie es nicht getan hätten, hätte die ganze Mauer keinen Sinn gemacht, weil auf 70 Meter keine Mauer gewesen wäre. Da hätten alle anderen umsonst gebaut. Der Maurer hätte alles im Lot gehabt, der hätte alles picobello, der passt ein Stein aufs andere. Und es hätte keinen Sinn gehabt, es hätte die Stadt keinen Deut sicherer gemacht, wenn die Salbenmischer und der Goldschmied an ihrer Stelle ihre Arbeit nicht verrichtet hätten, wäre es offen gewesen wie ein Scheunentor. Das Ding hat nur funktioniert, weil alle mitgeholfen hatten. Ich denke mir, Gott hat echt Humor. Wenn du heute durch den Gottesdienst gehst, nachher wird dir eine Bilanzbuchhalterin deinen Kaffee ausschenken. Ein Baggerfahrer wird die Kollekte einsammeln, ein Kaminkehrer hat dich begrüßt heute Morgen, ein ITler spielt das Piano und eine Krankenschwester die Akustikgitarre und eine Hausfrau macht einen Kindergottesdienst und da vorne steht einer, der predigt, der hat auch nur Theologie studiert und Gott mischt die alle zusammen und sagt, das ist genau, wie ich es haben will. Was könnte die Bilanzbuchhalterin sagen, was habe ich mit Kaffee zu tun und der Kaminkehrer mit begrüßen und moderieren und der Elektriker mit hier irgendwie, all diese Geschichten. Aber wenn einer nicht da wäre, würde alles andere wenig Sinn machen oder weniger Sinn machen, weil eine Lücke da wäre. Und Gott hat Humor und platziert ganz unterschiedliche Menschen zusammen in ein Team, um was zu bauen, was einer alleine nicht könnte. In Kapitel 3, Vers 12 lesen wir, dass sogar der Bürgermeister mit anpackte. Da heißt es, der Oberste über den halben Bezirk Jerusalem, der baute auch mit. Das ist mindestens genauso witzig, er mit seinen Töchtern. Ich vermute mal, dass es zu damaliger Zeit nicht üblich war, dass die Töchter Stadtmauern bauen. Aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Leviten haben mitgeholfen, Kapitel 17 und Vers 17 und Vers 22 lesen wir, dass Männer aus dem Umland kamen, die wohnten gar nicht in Jerusalem, die profitierten nicht direkt. Die lebten außerhalb, aber wenn der Feind kam, dann war das ihre Schutzburg, wo sie hinflüchteten. Insofern profitierten sie schon von unserer Gemeinde auch. Manchmal gibt es Menschen, die arbeiten mit, vielleicht nur für eine bestimmte Phase. Die wohnen gar nicht direkt hier, aber für eine bestimmte Phase hat Gott diese Menschen in die Gemeinde reingestellt, um mitzuhelfen, weil keiner da war von intern, der das hätte machen können. Wir haben das so oft erlebt, dass Gott Menschen uns geschenkt hat als Gospelhaus für eine bestimmte Phase. Es tut dann immer weh, wenn die Menschen wieder gehen, aber wenn wir zurückschauen, wissen wir, wenn die nicht da gewesen wären in der Phase, hätte es nicht funktioniert. Und Gott schickt Männer aus dem Umland und nicht alle arbeiten dasselbe, aber alle arbeiten am selben. Das haben wir auch letzten Sonntag kurz angeschaut. Nicht alle arbeiteten dasselbe, aber alle arbeiteten am selben. In Gemeinde machen nicht alle dasselbe, nicht alle predigen, nicht alle machen Kaffee, nicht alle machen die Flyer, nicht alle machen Kindergottesdienst. Jeder macht etwas anderes. Aber alle arbeiten am selben, an diesem einen Herzschlag, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Und wenn wir diese Predigt hören, über Teamwork makes the dream work, dann müssen wir, glaube ich, eines noch verstehen, dass für Gott Reich Gottes viel größer ist als eine lokale Gemeinde. Das kommt so schnell rüber, dieser falsche Eindruck, dass wenn wir über Dienen und Mitarbeit sprechen, dass wir immer nur über Gospelhaus nachdenken würden. Das ist unser einziger Herzschlag, das ist, was passiert in unseren vier Wänden. Aber Gott denkt viel größer. Für Gott ist das Reich Gottes viel, viel größer als eine einzelne Gemeinde. Und es braucht so viele verschiedene Menschen und Begabungen, um Reich Gottes an verschiedenen Stellen nach vorne zu bringen. Wir machen eine Jugendkonferenz im Herbst, da sind wir mit involviert als Gospelhaus. Wir machen einen Teil und andere machen ihren Teil und am Ende kommen 250 Jugendliche zusammen, haben eine Bombenzeit, erleben Gott. Aber keine Jugendgruppe könnte es alleine machen. Aber ganz viele verschiedene Mitarbeiter helfen mit, damit was zusammenkommt, was einer alleine nicht machen kann. Und bis heute höre ich von Pastoren oder Jugendleitern, dass ihre Jugendlichen bei Elevate waren, dass es ihnen so gut getan hat, dass sie nachhaltig geprägt wurden, dass sie Gott erlebt haben auf die Art und Weise, wie es in der Ortsgemeinde am Sonntag manchmal schwierig ist. Wir haben eine Person, die füllt nur Formulare aus, es sind gar nicht viele, aber das Land Baden-Württemberg bezuschusst Jugendfreizeiten. Wir bekommen 4.000 bis 5.000 Euro für diese Jugendfreizeit, weil eine Person willig ist, ein paar Formulare auszufüllen. Und es gibt Menschen, die können keine Formulare ausfüllen. Wenn die das ausfüllen, dann kriegst du gar nichts. Weil die füllen es zu spät aus und die füllen es falsch aus. Du brauchst jemanden, der weiß, wie man Formulare ausfüllt. Das ist nicht derjenige, der auf der Bühne steht und die ganze Freizeit rockt, aber das ist derjenige, der mithilft, dass Jugendliche zu einem vernünftigen Preis überhaupt dabei sein können. Wie gesagt, Gott hat Humor. Ich habe euch erzählt, dass wir in Berlin waren, um ein australisches Pastoren-Ehepaar zu treffen, die in Berlin eine Gemeinde gründen wollen. Letzten Sonntag haben wir die Geschichte erzählt von dem Gründungsehepaar, das von Gott einen Ruf empfangen hat, von Melbourne nach Berlin umzuziehen, um dort eine Gemeinde für Menschen zu gründen, die Gott noch nicht kennen. Und diese Woche schreiben sie, sie könnten jemanden gebrauchen, der mithilft, in Berlin eine Gemeinde zu gründen. Was muss der machen? Der muss bereit sein, ein Jahr als Au-pair nach Australien, Melbourne zu gehen, mit ihren Kindern Deutsch zu lernen. Ich denke mir, wie witzig ist das? Gott will in Berlin eine Gemeinde gründen und er ruft ein junges Ehepaar, eine junge Familie aus Melbourne und sucht jetzt einen Mitarbeiter aus Deutschland, der ein Jahr nach Melbourne geht, Au-pair macht, die schönsten Strände der Welt genießt, englische Sprache lernt, Großstadt-Flair, tolle Gemeinde und alles, was er machen soll, ist Deutsch sprechen. Und Gott in seiner Güte hat schon 80 Millionen Menschen erfunden, die können Deutsch. Zig Milliarden können es nicht, aber du kannst Deutsch und ich kann Deutsch. So, wir sind potenziell in Gottes Fokus und Gott sucht einen aus, der nach Melbourne darf, Deutsch spricht, um mitzuhelfen, dass in Berlin eine Gemeinde entsteht, wo deutsche Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Ich denke mir, wie verrückt ist das? So, wenn du dich berufen fühlst, sei schnell. Plätze sind heiß begehrt. Nein, Spaß. Keine Ahnung, wie Gott es zusammenbringt. Der muss ja nicht von uns kommen, der kann aus sonst woher kommen. Aber du kannst mithelfen, eine Gemeinde in Berlin zu gründen, indem du den Au-pair-Jahr in Australien machst. Und denk mir, wie verrückt ist das? Zweimal im Jahr kommen Pastoren von coolen Gemeinden aus Süddeutschland in Nördlingen zusammen, um sich von australischen Pastoren trainieren zu lassen, wie man in Deutschland Gemeinde baut. Und du könntest mithelfen, sie zu ermutigen und zu unterstützen, indem du, wie soll man sagen, ein Gästezimmer öffnest und ein, zwei von diesen Leitern bei dir schlafen lässt. Wir haben junge Leute dabei, die wollen in Erfurt in Thüringen eine Gemeinde gründen. Das musst du verstehen, Ostdeutschland ist die atheistischste Region weltweit. Abgefahren. Deutschland ist ein christliches Abendland, aber in Deutschland, im Osten von Deutschland, ist die atheistischste Region weltweit. In allen anderen Regionen der Welt glauben mehr Menschen, dass es irgendwie einen Gott geben muss. Wenn der für sie Allah heißt, heißt er für sie Allah und für andere heißt er Buddha oder sonst wie. Das ist damit nicht gemeint. Es geht nicht um christlichen Glauben, sondern es geht darum, dass Menschen glauben, dass es einen Gott gibt. Und nirgends ist der Anteil dieser Menschen geringer als in Ostdeutschland. Unser Kirchenverband, der BFP, wo wir dazugehören, hat 800 Gemeinden in ganz Deutschland. Davon sind eine Handvoll oder maximal zwei Handvoll in Thüringen. Thüringen hat 2,1 Millionen Einwohner in Thüringen. an Thüringen gehen in alle BFP-Gemeinden von unserem Kirchenverband an einem Sonntagmorgen zusammen 300 Menschen. Das ist ein Tick mehr wie in Nördlingen mit 20.000 Einwohnern. Und es gibt Menschen, denen hat es Gott aufs Herz gelegt, in Thüringen Gemeinden zu gründen. Und weil Gott Humor hat, sind diese Menschen inspiriert, nach Nördlingen zu kommen, um andere Pastoren zu treffen, australische Leiter zu treffen, um wieder motiviert zurückzufahren, im Osten Gemeinde zu bauen. Was ihnen helfen würde, wäre, wenn jemand sagt, bei mir kannst du schlafen. Kannst du dir das vorstellen? Du kannst mithelfen, dass in der atheistischsten Region der Welt Gemeinden entstehen, in denen du ein leeres Kinderzimmer, weil deine Jungs ausgezogen sind, ein Bett zur Verfügung stellst für 2 Nächte im Jahr. Das musst du jetzt nicht auf dem Appellohr hören. Also die 2 Betten kriegen wir schon zusammen, keine Angst, nicht, dass jetzt jemand sich unter Druck gesetzt fühlt. Aber ich denke mir, wie cool Gott doch ist. Gott erlaubt dir und Gott erlaubt mir, einen Anteil zu haben in dem, was in Ostdeutschland passiert, obwohl wir 500 Kilometer von entfernt wohnen, nicht umziehen wollen, nichts mit zu tun haben. Und Gott will dich trotzdem in seinem Team haben. Teamwork makes the dream work. Und am Ende, als die Mauer fertig gebaut wurde, lesen wir Kapitel 6, Vers 16, letzte Gedanke. Und sie, alle umliegenden Völker, erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Die haben nur eine Mauer gebaut. Der Goldschmied hat Steine aufeinander gestapelt. Der Salbenmischer hat irgendeine Paste in die Ritzen reingeschmiert. Wahrscheinlich war das sein Job. Das konnte er gut. Der hat die Steine geschmeidig eingerieben. Das ist schön glänzend. Und was? So, die haben mitgeholfen. Was sie eigentlich gemacht haben, war eine Mauer bauen. Was Gott daraus gemacht hat, war, dass alle umliegenden Völker auf einmal nach Jerusalem schauten und sagten, das, was dort passiert ist, ist menschlich nicht zu erklären. Da muss Gott seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Was für ein Gott haben die, dass der ihnen hilft, die Mauer wieder aufzubauen? Das war für die so gigantisch. Das war das 8. Weltwunder der damaligen Zeit für die. Das konnten die gar nicht fassen. Und manchmal denken wir, das, was wir tun, in Nördlingen, in deiner kleinen Gruppe, im Kindergottesdienst, im Lobpreisteam, an deiner Arbeitsstelle, dort, wo du unterwegs bist, das ist so klein und ist so unbedeutend und es macht gar keinen Unterschied. Aber für Gott, beziehungsweise wenn Gott mit ins Spiel kommt, kann Gott was gigantisch Großes draus machen. An Heiligabend kommen 450 Menschen, die selten in Gottesdienst gehen, zu einem Gottesdienst, weil Menschen bereit sind, eine Deko mitzubringen, Tontechnik zu machen und welche Bilder durchzuklicken, zu üben. Und alle bringen alles zusammen und Gott setzt den Stempel drauf und Leute gehen nach draußen und sagen, wow, Gott ist gut. Kirche ist relevant, Menschen kommen zum Winterspielplatz, weil wir unser Haus öffnen, einen Kaffee ausschenken und erzählen es ihren Freunden und kommen irgendwann zum Gottesdienst und sagen, das ist eine coole Gemeinde. Wir hatten ja die One-Konferenz letztes Wochenende. Judith und das Kinderteam hatten eine großartige Kinderkonferenz organisiert. Ich habe eine WhatsApp bekommen von einer Familie in Aalen, die sich bedanken wollten, dass es so cool war. Sagt, das Team der Kinderkonferenz hat so einen tollen Job gemacht. Und es waren Leute aus unserer Kirche. Sagt, ihre Kinder haben sie auf dem Heimweg von Nördlingen nach Aalen versucht zu überreden, nach Nördlingen umzuziehen. Weil sie es so cool fanden. Weil es für sie. Und du denkst, ich habe nur ein paar Nägel in ein Holzbrett reingeklopft und dann haben wir so ein paar Fäden gespannt. Für diese Kinder hat es einen Tag gerettet, es hat einen Unterschied gemacht, die haben Gott erlebt. Manchmal denken wir bauen hier so ein bisschen Gemeinde und manchmal ist es auch schwierig und manchmal macht es mehr Spaß und manchmal ist es anstrengend und all diese Dinge. Aber das, was du tust, was wir tun, macht einen Unterschied. Fahr morgen mit Matthias nach Pforzheim, weil eine Gemeinde uns gebeten hat, sie zu beraten, weil sie gerade in einer schwierigen Phase geht und Leute irgendwie Vertrauen haben, dass wir ihnen helfen könnten. Wir haben eine Coaching-Gruppe angeboten, wo sich Gemeinden gemeldet haben, die wollen nach Nördlingen kommen, von Weikersheim, von Asch, von Dillingen, von Ulm, von Göppingen und wollen lernen, was du hier machst und was wir hier machen und was Gott dazu tut und wie sie das in ihrer Stadt umsetzen können. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Meeting irgendwo im Harz, da oben im Norden, mitten im Wald, ohne Handyempfang, mit ein paar Pastoren getroffen, so um auszutauschen und Netz zu werken. Da ist ein junger Pastor, der ist in Achim, in der Nähe von Bremen, der hat ein riesen Bauprojekt mit einer kleinen Gemeinde, 100, 150 Leuten. Und es hat ihn inspiriert zu sehen, dass wir unser Bau zu Ende bekommen haben und dass Gott es segnet und Menschen kommen und es ermutigt. Und er hat sich Bilder schicken lassen und Pläne. Ein anderer Pastor baut irgendwo mitten in Hessen auf dem Land, in einem kleinen Dorf mit 2.000, 3.000 Einwohnern, eine großartige Gemeinde. Und die stehen vom Bauprojekt und die sind inspiriert von dem, was du oder was wir gemeinsam hier bewegt haben. Right now, in diesem Wochenende, ist ein junges Ehepaar in Posen, die wollen in Hannover eine Gemeinde gründen. Und seine Mutter geht bei uns in Aalen in Gottesdienst und daher kennen wir uns schon über ein paar Jahre. Jetzt ist er nach Hannover gezogen, will dort eine Gemeinde gründen. Über dieses Netzwerk von Pastoren mit den Australiern hier im Süden haben wir wieder Kontakt bekommen. Wir haben ihn mit dem australischen Leiter, mit diesem Richard und Helen Kobakian in Kontakt gebracht. Die haben in Posen schon eine Gemeinde gegründet, würden ihnen eventuell helfen, in Hannover eine Gemeinde zu gründen. Jetzt sind sie dieses Wochenende mit dem kleinen Team von Hannover in Posen, um zu connecten und zu lernen. Ich denke mir, wie abgefahren ist das? So, Gott macht so viele coole, spannende Dinge, einfach nur, weil ganz viele Menschen ganz treu Teil des Teams sind und Gott baut was zusammen, das so viel größer und so viel spannender ist, wie das, was jeder Einzelne tun könnte. Ich sitze seit Anfang des Jahres in, das heißt, Gemeindegründungswerk, das klingt ziemlich sperrig, das ist das Team von Pastoren des BFPs, das ist ein Bund, wo wir dazugehören mit 800 Gemeinden, die sich darüber Gedanken machen, wie wir noch mehr Gemeinden gründen können in unserem Land. Ich habe noch nie eine Gemeinde gegründet, aber die wollten, dass ich da dabei bin. Wir haben in den letzten 5 Jahren als Gemeindeverband 70 Gemeinden gegründet. Kein Kirchenverband in Deutschland gründet mehr Gemeinden. Und das ist traurig und andererseits schön, weil wir Teil davon sind, weil andere von uns lernen wollen. Es gibt eine Gemeinde in Amerika, die heißt Gateway Church. Die eine oder andere hat das vielleicht schon gehört. Wir singen einzelne Lieder von ihnen. In Dallas sitzen die irgendwie. Die haben 20.000, 30.000 Gottesdienstbesucher und die rufen in Deutschland an, nicht bei mir, sondern bei dem Leiter, bei Robert Tomaschek, und sagen, wir würden euch gerne in Deutschland unterstützen, weil wir glauben, Gott hat was in Bewegung, was sollen wir tun? Und diese Woche sind wir zusammengesetzt, unter anderem haben wir uns überlegt, was können die tun? Und da kommt ein Amerikaner, Dave Ferguson, großes Netzwerk in Chicago, ganz, ganz viele Gemeinden gegründet, weltweit mit Leuten unterwegs, die Gemeinden gründen, sagt, wenn ich irgendwas für euch tun kann, meldet euch einfach. Und es ist so spannend zu sehen, was Gott tut, aber er tut es nie mit einer Person alleine. Als Jugendlicher habe ich mich immer gefragt, wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? Ist Reinhard Bonke, ist Billy Graham, da gibt es so ein paar Namen und so, jeder hat so seine eigenen Favoriten. Je länger, je mehr merke ich, Gott hat keine Superstars. Gott hat unterschiedliche Level von Einfluss, so das ist okay, aber es gibt nur ein Team. Niemand baut nicht mal eine lokale Gemeinde alleine, geschweige denn das weltweite Reich Gottes. Es gibt so viele Gaben und Talente, die notwendig sind. Und es ist faszinierend für mich und für uns, dass wir als Gospelhaus Nördlingen ein Puzzlestein, ein Puzzleteil sein dürfen, in dem was Gott tut, in Deutschland, in unserer Umgebung und vielleicht noch weit darüber hinaus. Mal schauen, wo das Ding endet. Aalen hat es geholfen, Heidenheim hat es geholfen. Morgen sind wir in Pforzheim, die wollen nicht andocken, aber die wollen ein bisschen Hilfe. Und andere Gemeinden sind am Schauen und am Gucken. Und wir haben für uns festgelegt, wenn es irgendwie geht, wollen wir helfen. Wir waren, bevor wir die Verantwortung für Aalen, für die Gemeinde übernommen hatten, war ich mit Manuel Henkel, damals mit Pastor noch in Nördlingen, bei Peter Wenz gesessen in Stuttgart. Wir haben uns überlegt, ob es weise ist, als kleine Gemeinde in Nördlingen, der Gemeinde in Aalen zu helfen oder ob uns das überfordert. Und Peter Wenz hat uns gesagt, wenn ich euch wäre, würde ich mit Gott einen Deal machen. Sag Gott, wir kümmern uns so lange um all die Gemeinden und Leiter drumherum, die anfragen, solange du dich um unsere Gemeinde in Nördlingen kümmerst. Und es war ein guter Deal. Ich dachte, Gott, du kümmerst dich um Nördlingen, um unsere Gemeinde und wir kümmern uns um alles andere, was drumherum läuft. So, wenn ich du wäre, würde ich es auch einen guten Deal finden, weil es immer besser von Gott betreut zu werden, wie von Stefan Striefler. Also eigentlich haben wir alle gewonnen. So, Gott kümmert sich um unsere Gemeinde und wir kümmern uns um andere Menschen, um andere Gemeinden. Wir kümmern uns auch um unsere Stadt. Aber es ist nicht entweder oder, versteht ihr? Manchmal denken wir so, wenn wir dort was weggeben, wenn wir dort einen Einsatz bringen, auch privat, wenn ich dort mithelfe, dann fehlt es bei mir. Ich habe festgestellt, dass wahr ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zuteil werden. Gott kümmert sich um deine Baustellen zu Hause, um dein Leben, wenn du dich um das Reich Gottes kümmerst. Und gemeinsam, du als Goldschmied und als Talpenmischer und als Kaminkehrer und als Baggerfahrer und als Bilanzbuchhalter. Und alle zusammen bauen wir Gemeinden. Wir sind ein Team. Und was wir verstanden haben, ist Teamwork makes the dream work. Lass uns nochmal aufstehen. Lass uns Gott feiern. Lass uns dankbar sein für das, wo wir mit dabei sein dürfen. Egal an welcher Stelle du stehst. Egal wie sehr du dich da mittendrin empfindest oder irgendwie am Rand. Gott möchte dich dabei haben. Gott hat keine Superstars, sondern Gott liebt einzelne Menschen, die er zusammen puzzelt auf eine Art und Weise, wo manche Menschen den Kopf schütteln, aber Gott hat einen Plan dahinter. Und dass wir als Gospelhaus-Netzwerk so unterwegs sind, wie wir unterwegs sind, haben wir uns nicht selber ausgedacht. Aber Gott hat so gewollt und Gott hat einen Plan dahinter. Und deswegen ist es so schön, dass du mit dabei bist. Lass uns Gott nochmal feiern.